Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Roman, herzlich willkommen zum neuen Jahr, Almuts Pausentee. Ich freue mich, dass wir jetzt schon ein halbes Jahr von der Saison geschafft haben. Dir ein frohes, neues, gesundes Jahr, auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Wie geht es dir? Freust du dich auf das, was kommt?
Ich freue mich ja auch dir natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt ordentlich gefeiert. Ich freue mich auf dieses neue auf jeden Fall. Mir geht's gut.
Kater überstanden.
Ja, genau, sowieso. Und ich freue mich total, dass wir jetzt direkt starten ins neue Jahr, in ein Sportjahr mal wieder.
Mal wieder. Welches Turnier steht an?
Also es stehen einige an. Also es stehen einige an. Dieses komische in den USA.
Ja, diese olle Club-WM, da können wir irgendwann anders mal ein paar Worte drüber verlieren. Aber
es gibt natürlich eine andere.
Es gibt eine Europameisterschaft in der Schweiz. Da war auch vor zwei Wochen, also war noch im alten Jahr, aber da war die Auslosung, ich durfte auch den Stream begleiten und ich habe gedacht, warum nicht damit ins neue Jahr starten, um ein bisschen Lust auf internationalen Top-Fußball zu machen.
Finde ich eine super Idee und ich glaube, wir schicken mal vorweg natürlich an alle anderen Verkaterten, diesmal kommen wir dann ja auch mittwochs für alle auf den Markt und dachten uns, oder beziehungsweise es war dein Vorschlag, den fand ich gut, zu sagen, kleines Thema zum Anfang diesmal und die Anekdoten haben wir ja auch mehrfach angesprochen, werden wir mal ein bisschen ausbreiten rund um
Europameisterschaften, was auch immer die ich erlebt habe.
Das heißt, das Thema vorweg sozusagen, also ein kleiner Schwank oder was heißt, der Schwank kommt später, aber ein kleiner Schwenk.
Wir machen erst das Ernste und dann gucken wir mal, wie viel Zeit für Schwank ist. Und du wirst auch beim Turnier dabei sein, oder?
Das kommt noch erschwerend hinzu, du ja in irgendeiner Form auch.
Sicher, ich weiß noch nicht in was, aber ich habe gehört, du bist auch vor Ort.
Ja, genau, das heißt, wir werden auch da. Mal gucken. Wir haben, glaube ich, den einen oder anderen Gast oder die Gästin im Petto, die vielleicht kommen wird.
Schauen wir mal.
Wir haben sicherlich während der EM ein bisschen was zu tun. Freue ich mich drauf und deswegen freue ich mich auch von dir ganz prüfbar zu hören. Vor allem darauf soll ein bisschen der Fokus gehen, wie das bei dieser Auslosung so ablief, was da vielleicht das Besondere dran war und was du natürlich Richtung Turnier von den Deutschen erwartest.
Ja, ich hoffe, dass vielleicht auch ja schon ein paar Weihnachtsgeschenke gegeben hat, dass vielleicht jemand Tickets verschenkt hat für dieses Turnier.
Ja, hoffe ich doch mal.
Könnt ihr das jetzt nachholen? Man hat ja immer so Vorsätze fürs neue Jahr. Mal eine Euro der Frauen zu begleiten in der Schweiz.
Im Sommer.
Super, tolles Reiseland. Ja, und die Auslosung hat auch ein bisschen Vorfreude geweckt, weil es nicht so klein war, wie es vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren der Fall gewesen ist, sondern die UEFA hat in Lausanne im Auditorium schon etwas auf die Beine gestellt. Es waren 8 Botschafter, Botschafterinnen da, die auch die Auslosung durchgeführt haben. Auf der Frauenseite waren mit Lara Diekenmann, mit Veronika Bouquet, mit Jill Scott und Caroline Seger wirklich international namhafte Spielerinnen, alle Nationalspielerinnen von ihrem Land. Auch mit Rekordzahlen haben unzählige Turniere mitgemacht. Ich habe gegen sie alle spielen dürfen, teilweise auch mit ihnen zusammen.
Ach so, ich dachte, spielen müssen.
Nein. Aber es war auch von der Männerseite, war Sami Khedira, war Xherdan Shaqiri, war Leonardo Bonucci und Rafael Varane da. Also auch schon ein bisschen die Creme de la Creme.
Gegen die habe ich alle nicht gespielt.
Ich leider auch nicht.
Aber klar, zeigt super namhaftes Feld von, was waren das, Auslosungswichtel dann? Weil es war kurz vor Weihnachten, Auslosungsfeen.
Ja, Feen, Losfeen. Wir sagen ja immer Losfeen, aber es waren...
Gibt es denn männliche Los?
Ja, vielleicht waren es die Loswichtel. Oder die,
ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt noch in Katerstimmung für tolle Begriffe für Loswichtel habt. Wir freuen uns drauf.
Aber dann gucken wir gerne nochmal, also vor allem so ein bisschen sportlich, gerne auf den deutschen Turnierbaum, der da so kommt und natürlich
auch
die
deutsche Gruppe,
was da so die erwartet.
Gruppe C, Deutschland, darf in Basel, in St. Gallen und in Zürich spielen in der Vorrunde.
Da sind wir beim Reiseland Schweiz, ganz
Reiseland
nett, glaub ich.
Schweiz, soll ja auch viel mit der Bahn passieren, das wird da schon funktionieren. Und man hat die Gegner mit Polen, Dänemark und Schweden, auch gegen Schweden dann das Gruppenfinale, wo man vielleicht erstmal sehen muss, ob man wie und welche Position man schafft, um weiterzukommen. Also Polen, ja, ein kleiner Außenseiter hatte man jetzt auch in der Qualifikation. Die haben immer das Führungstor geschossen, was den Mädels Probleme bereitet hat, aber sie haben es immer noch drehen können in dann Siege. Dänemark auch das Jahr davor in der Nations League auswärts verloren, zu Hause dann gewonnen. keine schlechte Mannschaft. Dänemark ist ja auch schon mal Vize-Europameister 2017 gewesen und Schweden hat selber auch schon mal die Europameisterschaft gewonnen, ist aber schon ein bisschen länger her. Die haben immer ihre Hochzeiten während Olympischen Spielen gehabt, da schon Silbermedaillen gewonnen und so weiter. Aber immer, also vor allem Dänemark und Schweden sind eigentlich zwei sehr traditionelle Frauenfußballmächte.
Und du hast dann letztlich auch so ein, vielleicht so eine Kurve, also du fängst mit dem vermeintlich
guten Turnierstart, wie man so sagt, ja, einfach ins Turnier kommen.
Vermeintlich schwäch, wo du auch natürlich einen Stolperstand hast, aber das vermeintlich schwächste Team der Gruppe, dann kommt wahrscheinlich so leicht oder deutlich steigen und dann hast du mit Dänemark und Schweden, ich weiß nicht, wie du es einschätzt aktuell, ich würde sagen, die Schweden vielleicht einen Ticken stärker, Schwedinnen. Also dann hast du wirklich so eine Kurve und weißt am Ende Standortbestimmung, weil ja, du weißt im Viertelfinale.
Da wird es dann haarig. Also man spielt ja dann über Kreuz, wenn 16 Mannschaften im Turnier sind. Das heißt, gegen
das
die Gruppe D.
Das finde ich übrigens, sorry, das finde ich super. Es sind 16 Mannschaften.
Das ist schön übersichtlich.
Nicht 24, ja, nicht dieses der dritte und wenn es wieder 28 mal 0-0 ausgeht. Ja. Ich liebe die, also dafür, ich mag, ich will die UEFA gar nicht zu früh loben im Jahr, aber in dem Fall muss ich sagen, dass man da noch der Versuchung wahrscheinlich widerstanden
und
konnte.
Um es zu aufzublähen, ja.
Das heißt aber jetzt Gruppe D und die ist, finde ich, schon echt.
Frankreich, Titelverteidiger England, Holland und dann ist Wales noch mit in der Verlosung. Ich glaube, dass die Chancen nicht allzu groß sind, aber man soll ja nie sagen, in Wales war jetzt auch eine große Fanunterstützung während der Playoff-Spiele und so weiter.
Aber die anderen drei sind schon
Schwergewichte.
Creme de la Creme.
Also, dass man weiß, einer von den dreien ist definitiv
der Gegner.
Ja, aber auch definitiv raus. In der Gruppenphase.
Achso, ja, klar. Das finde ich auch gut.
Finde ich krass.
Also aus deutscher Sicht finde ich das gut, dass einer schon mal raus ist. Aber was heißt das schon? Weil ich sage, egal, dann kommt halt, also ob jetzt die Engländerinnen oder die Französinnen kommen oder, also ich finde es alles unangenehm für ein Viertelfinale. Aber ich glaube, darauf darf man sich dann freuen. Und umso wichtiger, dass man bestenfalls Erster wird. Wobei man weiß nicht, wer
man weiß
es weiter.
Nicht.
Also.
Nein, aber ich finde es auch schön, wenn man jetzt Gruppe A anguckt, wo die Schweiz, die Gastgeber drin sind. So ein Turnier macht ja auch am meisten Spaß, wenn der Gastgeber noch im Turnier ist. Und die haben jetzt mit Norwegen, Island, Finnland, haben sie eigentlich, man könnte sagen, eine machbare Gruppe bekommen. Klar kann man dagegen auch verlieren, aber man kann es auch schaffen. Also Finnland ist jetzt nicht das Schwergewicht. Island ist eigentlich immer relativ konstant, mal überraschen sie, mal nicht, aber sie sind auf jeden Fall bei sehr vielen Europameisterschaften dabei gewesen. Norwegen, ja, auch totale Traditionsmannschaft, aber die Schweiz hat sich rausgeputzt, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren und es freut mich, dass sie die Möglichkeit haben, in einer guten Prozentzahl die K.O.-Runde zu erreichen.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt schon ein bisschen was angeteasert. Ich glaube, viel mehr ins Detail können wir zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht gehen.
Nein, also Spielorte sind auch sehr bunt gemischt. Es gibt kleine Stadien wie in Sion oder in Thun, wo auch nur so 6.000, 8.000, 10.000 reingehen. Und dann hast du große Stadien wie vielleicht in Basel, wo dann nachher knapp 35.000 reingehen. Also es ist da auch noch bunt gemischt. Es ist nicht ein Wert. Es sollen laut UEFA ungefähr 700 Tickets verfügbar sein. Und jetzt nach der
700.000.
Auslosung, 700.000, Entschuldigung. Hupsa, 700, nein, das ist ein bisschen
weniger. Dann wären wir wieder irgendwie Anfang der 90er.
Ja, da wären wir Anfang der 90er. Also 700.000 Tickets. Und ich hoffe, dass sie auch im Großen und Ganzen weggehen. Also das wäre super. Und man hat auch noch den Vorteil in der Schweiz, wenn man ein Ticket kauft, dann ist die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs kostenlos.
Das ist super, ja. Aber jetzt bin ich gespannt. Also ich finde es super, dass wir so ins Jahr starten mit einem kleinen Themenaufhänger. Und finde es auch super, dass wir dann im Sommer da ganz nah dran sind und sicherlich den ein oder anderen Schwank dann noch erzählen können, frisch. Aber jetzt würde ich gern tatsächlich von dir mal so ein paar Dinge hören. Du hast so viele Anekdoten schon erzählt, viel aus den USA, klar, weil du dort warst, aber auch links und rechts. Ich erinnere mich an die Folge eine Woche vor Weihnachten, wo es darum ging, das Spiel gegen die Spanierinnen, als da Gegenstände flogen in der Folge. Also ich bin jetzt gespannt, ob du mal 4, 5 Anekdoten vielleicht mit hast, über die wir einfach mal ein bisschen lächeln oder vielleicht auch nicht lächeln können.
Ja, tatsächlich gibt's unterschiedliche Sachen, als ich so über Europameisterschaften nachgedacht habe. Also ich durfte selber, klar, in der Jugend auch noch ein paar spielen, aber dann nachher auch im Erwachsenenbereich Europameisterschaft 2013 mitmachen. Da als Ersatztorhüterin bin ich auch Europameisterin geworden, hab den Pokal tatsächlich mal in die Höhe strecken dürfen. 2017 war ich mit dabei, habe sie selbst gespielt und bei der EM 22, die ja eigentlich 21 sein sollte und aufgrund von Corona verschoben wurde, war ich dann auch wieder als Ersatztorhüterin mit dabei, also drei Europameisterschaften mitgemacht. Hat bis jetzt schon sehr, sehr viel Freude bereitet und ja, habe ich mal so ein, zwei Sachen rausgegriffen. Also vielleicht mal starten mit was Witzigem.
Immer gut.
Ja,
Mann, ja.
EM 2013, als wir sie dann gewonnen hatten, von der Party, um Lust auf so ein Turnier zu machen. Es ist immer während des Turniers Usus gewesen, dass man einen großen Getränkebottich hat. Den hat man beim Training mit dabei, den hat man beim Spielen mit dabei und jeder kann dann sein elektrolythaltiges Getränk daraus zapfen.
Ich bin mal gespannt, was da dann drin war.
Genau, und dieser Bottich ist natürlich dann auch, weil er uns sowohl die Vorbereitung als auch das Turnier begleitet hat, ist er auch mit auf die Party gekommen. Und dann wurde sich erst darum gestritten, was denn jetzt da reinkommen könnte. Es wäre ja auch ein Vorteil, wenn vielleicht elektrolythaltiges Getränk drin ist, um den Kater am nächsten Tag zu verringern.
Wäre schlau, ja.
Aber in einem Moment, in dem man etwas feiern möchte, ist man dann vielleicht anders schlau. Und dann sind
also
plötzlich mal zwei, drei Spielerinnen mit diesem Ding. Ich weiß nicht, wie viel Liter reingehen. Ich würde jetzt mal schätzen, irgendwie so 10, 20. Sind dann in die Küche gerannt und kamen vollkommen grinsend wieder in den Saal und meinte, man könnte jetzt kosten. Ja, also sie haben dann da einen Cocktail zusammengemischt. War, glaube ich, etwas auch energiehaltiges drin.
Guck,
also so ein komischer Energy-Drink.
Ich guck gerade in dein Gesicht, du bist nicht begeistert offenbar. Ich
war nicht mein Getränk, aber nachher war es dann egal. Auf jeden Fall haben dann alle die Nacht durchgetanzt, so gut es denn ging. Gab natürlich Ausfälle zu beklagen. Und
wie sich das gehört.
Auch bei mir ist es so, dass ich irgendwann aufgewacht bin in meinem Zimmer und ja, man musste dann seine Sachen packen. Wir mussten ja mit dem Flieger nach Hause, nach Deutschland. Die Leute am Römer haben gewartet, dass die Mannschaft da aufschlägt. Und beim Packen ist dann aufgefallen, der Bottich fehlt. Der Bottich, der uns das ganze Turnier begleitet hat, war nicht mehr da.
Das war so quasi der Schwund aus der Alkoholnacht.
Der war der Schwund, aber wo man hat den ganzen Saal, das Hotel durchsucht, auch Hotelpersonal gefragt, er war nicht mit. Und dann wurde versucht, diese Nacht so zu rekonstruieren.
Also wie bei Hangover.
Wie bei Hangover, wo er denn gewesen sein könnte. Und man ist der Meinung, weil wir nämlich ein Hotel direkt am See hatten und natürlich war dann auch in Schweden, das Turnier hat in Schweden stattgefunden, im Sommer weiß man, dass es nicht lange dunkel ist, sondern auch schon sehr früh hell, war schon in der Nacht, also als es dann mal dunkel war, die Idee, man könnte ja im Morgengrauen baden gehen. Und voraussichtlicherweise haben die Letzten, die die Party überlebt haben, zu denen ich leider nicht gehört habe, also echt Shoutout an die anderen, haben den Getränkebottich mitgenommen und man denkt, dass er immer noch am Grunde des Sees liegt.
Also ich glaube, das war dann das Boot.
Sie haben es vielleicht als Boot oder als Boje oder ich weiß es nicht, als
wer ist
irgendwas
denn
benutzt.
Jetzt musst du doch, wer ist denn die Verdächtigen? Wer sind denn die Verdächtigen?
Nein, also das kann ich jetzt nicht sagen, aber dieser Getränkebottich ist seitdem verschwunden. Es musste dann einen neuen geben für das Team, aber eine sehr, sehr lustige Sache war es.
Ich freue mich auch, dass es nicht gleich eine sportliche Anekdote war, sondern eher eine feuchtfröhliche. Ja, finde ich natürlich super. Ich meine, das ist ja wirklich, so wünscht man sich das, so als Kreisliga-Fußballer, dass da Kreisliga-Fußballerin, dass sowas passiert, auch bei denen, die dann halt ganz oben irgendwas gewinnen.
Ja, das stimmt. Und können wir gleich zum nächsten Turnier übergehen, EM 2017, die hat dann in Holland stattgefunden, die Holländer haben sie auch gewonnen, letztendlich, was für den Fußball dort immens wichtig war, total nach vorne gebracht hat, deswegen hat es mich auch in gewisser Weise gefreut, aber ja, wir haben unser Viertelfinale gegen Dänemark gespielt und da ist es auch, also es ist was Kurioses passiert, was ich so nie wieder hatte und auch eigentlich die wieder brauche. Wir haben in Rotterdam gespielt, Viertelfinale abends gegen Dänemark und es fing an zu regnen im Vorfeld des Spiels. Es hat geschüttet wie aus Kübeln und man muss dazu sagen, was jetzt auch wieder bei der Euro in der Schweiz passieren kann, es gibt zwei Stadien, die haben natürlich Untergrund, sagen wir jetzt Kunstrasen und nicht als Rasen und auch in Rotterdam ist es so, dass es eigentlich ein Kunstrasenstadion ist und sie haben den Rasen auf den Kunstrasen dann verlegt, damit man auf Naturrasen spielen kann.
Das ist eine andere Form von Mischrasen.
Das Problem war bloß, dass natürlich dann eine Drainage nicht richtig funktioniert, wenn da drunter Kunstrasen liegt und man eigentlich irgendwie eine Plane macht, um den Kunstrasen zu schützen und den Naturrasen dann irgendwie wieder benutzen zu können und auch nachher zu entfernen ohne Rückstände. Ja, und dadurch stand dieser Platz richtig gefühlt knöcheltief unter Wasser.
Das ist ja wie in Kanada, als ihr da mal trainiert habt, erinnere ich noch.
Genau, ungefähr genau so war es. Und es war dann nach einer gewissen Zeit des Aufwärmens wieder in die Kabine gehen, sich in der Kabine warm halten und diskutieren mit Schiedsrichtern, mit Verantwortlichen die Frage, ob dieses Spiel überhaupt durchgeführt wird. Und nachher haben sich alle Verantwortlichen dafür entschieden, dass es abgebrochen wird. Und ein Spielabbruch bei einer Europameisterschaft ist jetzt nicht so natürlich. Man musste erstmal überlegen, ja, was macht man denn dann? Da das auch ein Abendspiel war, waren wir letztendlich mit Umziehen, Duschen im Hotel. Also das Problem war auch noch unser Hauptquartier. Es war das erste Turnier, wo wir ein Camp sozusagen hatten, wo wir auch nur als Mannschaft alleine waren und keine anderen Mannschaften dabei waren. War nicht in Rotterdam, sondern ungefähr so Stunde, anderthalb mit dem Bus entfernt. Und es war die Frage, fahren wir jetzt da wieder hin oder bleiben wir in Rotterdam? Wir hatten natürlich in Rotterdam kein Hotel, weil wir geplant hatten, zurückzufahren. Ja, nachher hat dann die UEFA uns informiert, dass das Nachholspiel vermutlich am nächsten Tag um 12 Uhr stattfinden wird. Also mussten wir irgendwie sehen, dass wir in Rotterdam bleiben. Wie gesagt, kein Hotel. Wir sind dann nachher in das Hotel irgendwie wieder zurückgekommen. Unsere Zimmer, die wir verlassen hatten am späten Nachmittag, waren sogar noch nicht mal gemacht. Also die waren noch frei. Wir konnten dann wieder in die gleichen Hotelzimmer zurück. Die Küche hatte natürlich kein Essen vorbereitet. Wir mussten dann irgendwie gucken, wie wir noch was essen. Wir hatten das Problem, dass wir ja auch unsere Ersatzsachen nicht mit hatten. Also nicht unsere Ersatzschuhe. Also für den Fall, ne, unsere waren natürlich klitschnass. Es mussten alle Trikots, alle Trainingssachen und Co. wieder gewaschen werden. Und bis dann die Spielerinnen im Bett waren, war es, glaube ich, nachts um 2.
Dann und um 12 am nächsten Tag, also am gleichen Tag, sollte dann gespielt werden.
Ja. Ja, und dazu ist ja auch noch, wann schläfst du? Also viele sind voll Adrenalin, können dann vielleicht gar nicht einschlafen. Ja, schwierige Bedingungen.
Wie war das denn für die?
Für die Zeugwerte und Co. Ja, ja, auf Dänemark komme ich gleich.
Ja, okay.
Also die Zeugwerte haben dann natürlich noch versucht, irgendwie im Stadion die Sachen zu waschen. Wir hatten dann auch trockene Trikots zum Spiel, aber Vorbereitung, Katastrophe. Also du hast nicht richtig gepennt, bist dann irgendwie raus, hast dich gefühlt wie verkatert nach einer Party, irgendwie frühstücken und wieder los ins Stadion und dann sollst du ein Viertelfinale spielen. Und im Nachhinein, ich hatte ja dann auch mal dänische Mitspielerin, habe ich mal nachgefragt, sag mal, wie war das eigentlich bei euch?
Ja,
die hatten ihr Teamcamp in Rotterdam, das heißt, die sind vom Stadion nach Hause gefahren.
Alles easy.
Haben gegessen, so wie geplant, sind ins Bett gegangen, waren ein paar Stunden vor uns im Bett, haben am nächsten Tag dann einfach ihre Ersatzschuhe genommen, die ja trocken waren. Der Zeugwart oder die Zeugwartin, wer auch immer es war, hat dann den Ersatz-Trikotsatz genommen. Die anderen Sachen waren halt noch in der Wäsche, ist ja nicht schlimm. Dann sind die zum Spiel gekommen und haben gespielt. Und sie haben leider Gottes 2-1 gegen uns gewonnen. Und
na da, gut, das ist aber natürlich jetzt
ja, aber da hat man sich total veräppelt gefühlt, ja, von der UEFA, sagen, weil die Ausgangssituationen so unterschiedlich waren und wie man dann auch einfach das Spiel, nur weil man ein Ergebnis brauchte, irgendwie an dem Tag, und es wäre auch nicht schlimm gewesen, hätte man wieder ein Abendspiel gemacht, weil dann hätten wir halt parallel zu den anderen Gruppen gespielt, aber das wollten sie nicht, hat man sich gefühlt, als ob man aus diesem Hotel sei ich schon, aus dem Turnier rausgelogen wurde.
Sagen wir mal, die UEFA war da jetzt nicht euch zugewandt.
Ja,
ich glaube, weil die wussten ja auch, dass die Däninnen
eine andere
Vorbereitung hatten.
Wenn du so eine Entscheidung triffst als verantwortlicher Funktionär und machst du dir dann wirklich Gedanken, wie die Bedingungen von wem und was auch immer sind, oder denkst du dann nur, ja, wir fragen mal bei den TV-Anstalten an, wann können die es übertragen? Es steht drin in den Statuten irgendwie, wir müssen es so schnell wie möglich nachholen, weil es ist ja auch ein K.O.-Spiel. Wir sind mitten in einem Turnier, das heißt, wir machen jetzt morgen um 12 Uhr. Ich weiß nicht, wie viel die darüber nachgedacht haben und wie die Bedingungen abgefragt haben bei den einzelnen Verbänden. Aber theoretisch würde ich mir wünschen, dass es für solch einen Prozess eine Vorlage gibt, welche Fragen man zu stellen hat und welche Sachen man wirklich bedenken muss, damit es für die Spielerin möglich ist, seine beste Leistung zu bringen.
Ja, das finde ich jetzt... Das wäre jetzt bedenklich, wie gesagt, weil das waren ja ganz klar dann unterschiedliche Voraussetzungen für die beiden Mannschaften, die erstmal gleich betroffen waren, aber dann die Umstände logischerweise gegen euch sprachen. Relativ deutlich, würde ich jetzt sagen.
Es sind Erfahrungen, die man dann mitnimmt. Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern, aber vielleicht ist sie für irgendwas nochmal nötig oder auch wichtig, falls ich mal jemanden beeinflussen kann, der so eine Entscheidung trifft.
Jetzt weißt du es auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben noch Zeit. Du hast ja gesagt, du warst bei 3 Europameisterschaften dabei. Dann wäre ja eigentlich Zeit auf jeden Fall. Alle guten Dinge sind 3 für eine dritte Anekdote von der EM 2021/22.
Ja, genau. Und dies, ja, das ist eigentlich relativ einfach und auch umfangreich, könnte man dann sagen.
Einfach also, und umfangreich.
Umfangreich auf das ganze Turnier gesehen, denn es war ja ein Corona-Turnier. Na, zwar noch in den Ausläufern, das heißt, es war nicht mehr ganz so strikt, aber es wurde regelmäßig getestet und auch wenn jemand dann Corona-positiv getestet war, musste er isoliert werden. Es mussten wieder striktere Regeln erfolgen, ne, dass du dich auch nicht mit anderen Mitspielerinnen triffst. Und ich muss sagen, während solch eines Turniers habe ich gemerkt, wie wichtig Teamgeist eigentlich ist und wie schön es auch ist, wenn man sich frei bewegen kann. Denn ein Turnier kann sowieso schon einen großen Lagerkoller verursachen. Und wenn du dann noch die Prämisse leben musst, dich mit deinen anderen Mitspielerinnen so wenig wie möglich zu sozialisieren, das war während eines Turniers unheimlich anstrengend, weil du nicht diesem natürlichen Trieb nachgehen kannst, dich zu besprechen, irgendwie dich abzulenken, vielleicht andere Mitspielerinnen besser kennenzulernen, vielleicht auch dich in andere Mitspielerinnen hineinzufühlen, dass du auch diese ganzen natürlichen Treffpunkte wie Physiobereich, wie vielleicht auch Teammanagement oder so, wo du einfach mal vorbeiguckst und reinguckst und fragst, hey, wie läuft's, was gibt's wieder Lustiges, was kann ich vielleicht auch was helfen? Die gibt es dann nicht. Und ich war ganz froh bei der EM22, dass für den zweiten Teil des Turniers meine Familie auch mit da war. Also meine Kinder waren mit da, die Zwillinge, mein Mann war mit da. Und da konnte ich dann irgendwie so selber meine kleine Bubble aufbauen, in der ich was zu tun hatte. Aber ich muss sagen, ich wünsche mir, dass sowas nie wieder passiert, weil es ein Turnier, diese ganze Stimmung und auch dieses Aufputschen dann nimmt. Und deswegen freue ich mich so ungemein auf diese neue EM, die unter anderen Vorzeichen steht, die genau wieder das, also diese Erfahrung von 13 und 17 von den Turnieren wiederbringt und dann hoffentlich genau mit so einer Finalparty bei irgendeiner Mannschaft endet, wie ich sie 2013 erlebt habe.
Das braucht man auf gar keinen Fall wieder und dieses Beschwerliche, ich meine, das ist ja auch was die ganze Gesellschaft logischerweise dann erlebt hat, auch im Kleinen, ob das jetzt Feiertage waren, Silvester, keine Ahnung, also reden wir ja genau über das, was wir alle gerade die letzten Tage und Wochen an Schönen, hoffentlich, ich weiß nicht, wie viel Streits gab, aber
ja, das ist auch ganz normal, aber das ruckelt sich so hin in der Familie.
Gehört halt auch dazu und das kann ich total nachempfinden, weil es so quasi in diesem Mikrokosmos ist ja nicht mehr letztlich als ein kleines Fußballturnier auf die ganze Gesellschaft gesehen, aber die auch eine gewisse Bedeutung hat und gerade dann als Profisportlerin oder Profifußballerin, die es auch anders, gerade anders kennt und auch diese Gemeinschaft und dabei war es ja, das Turnier an sich war ja sehr hoch emotional, also ich kann es nur als Beobachter von
total, es von war auch eigentlich, bewerten. Obwohl es diese interne Erinnerung von Käfig gab, hat das Ding ja eingeschlagen wie eine Bombe. Es war die Grundlage dafür, dass wir jetzt uns so auf die Euro in der Schweiz freuen, weil es in vielen Ländern eine große Professionalisierung gab. Auch gerade England ist immer noch die Stimmung da, weil sie im eigenen Land Europameister geworden sind. Das war ja auch 4 Jahre vorher in Holland der Fall, dass plötzlich dann die Stadien voll sind, dass die Leute die Mannschaft verfolgen, dass die Spielerinnen richtige Stars sind. Und auch hier in Deutschland hat es ja was gemacht mit der Verringerung von Vorurteilen gegenüber Frauenfußball, gegen der Akzeptanz, es kommen ja einfach feststellbar mehr Zuschauer, Zuschauerinnen in die Stadien, es ist mehr Medienpräsenz da, es sind mehr Sponsoren, die das Thema interessant werden, es werden mehr Botschaften gesendet, also es war ja der Anfang von etwas, was man jetzt immer noch spürt und das ist ja
gerade in so einer Zeit war das ja überraschend dann.
Das Positive, was man dann einfach mitnimmt.
Spannend, also es gibt im Journalismus ja so ein bisschen die Sprechart Kill Your Darlings, also wenn dein Text viel zu lang ist oder dein Beitrag so, dann musst du die schönsten Sachen eigentlich auch fast mit rausschmeißen. Wir hätten wahrscheinlich, jetzt hast du ein paar Darlings an Anekdoten wahrscheinlich killen müssen, weil wir jetzt nur auf 3 gekommen sind.
Du, wir haben ja vielleicht noch ein paar Folgen und auch vor der Euro, da werden wir nochmal ein
bisschen. Vor und rund um die Euro machen wir sicherlich nochmal ein bisschen Alarm an der Stelle.
Werden wir nochmal ein, zwei aufgreifen, weil es gibt schon ein paar schöne Sachen.
Aber ich finde, das war jetzt eine schöne Folge. Almuts Anekdoten und Vorfreude auf die Frauen-EM.
So sollte es sein.
Und dementsprechend, glaube ich, sind wir gut in das Jahr gestartet. Hot Takes machen wir nicht, gibt's nicht.
Nee, die machen
nächste
wir nach
Woche
dem ersten
wieder.
Spieltag, genau.
Das nächste Woche wieder, also genau, vor dem ersten Spieltag und dann werden wir die danach nochmal aus. Dann gibt's da auch nochmal Bewegung. Also vielen Dank, hat Spaß gemacht, ein bisschen zu lauschen.
Kleine Bummelfolge zum Start ins Jahr für alle, die noch nicht wussten, dass Fußball wieder beginnt.
Genau, dass irgendwann weitergeht und deswegen erstmal die jetzt nochmal einen Tag auskatern konnten und hoffentlich wir noch ein bisschen können. Ich freue mich auf nächste Woche, Almut.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Bis dann, danke.
Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.